Das Thema heißt Unterwegs mit Gott und wie wir schon gehört haben, geht es um Henoch. Den Text dazu finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 5, den wir dann auch lesen möchten. Ich möchte aber vorher noch kurz eine kleine Begebenheit erzählen, die Pfarrer Wilhelm Busch einmal erzählt hat von einer jungen Dame. Die stand einmal am Ufer des Bodensees in der Nähe ihres Elternhauses bei Wasserburg. Und sie stand gerade dort so, eine Kirche hinter sich, eine Friedhofskirche. Sie stand an der Friedhofsmauer, die direkt am Bodensee war und schaut da so hinaus und die Wellen, die plätschern da an die Friedhofsmauer. Und dann schaut sie so runter und dann sieht sie was Seltsames. Hier sind lauter Grabsteine im Wasser. Vermutlich war es so, dass einfach neue Gräber gebraucht wurden und die alten Steine wurden dann einfach so entsorgt. Und dann fällt ihr Blick auf einen der Grabsteine. Der Name war schon verwittert, aber die Jahreszahlen hat sie noch erkannt. Es war zu lesen 1789 bis 1821. Und da durchfuhr es sie auf einmal, und jetzt war sie ihr eigentlich so bewusst, was das bedeutet. 1789 bis 1821. Und dieser Strich zwischen den zwei Zahlen bedeutet ein ganzes Menschenleben. Nur ein Strich. Mehr ist unser Leben nicht. Ein Strich zwischen zwei Zahlen, so wenig. Und dann erzählt sie, da ging mir auf einmal auf, welche eine Verantwortung wir haben, aus diesem armseligen Strich etwas zu machen. Und dann sagt sie, da habe ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben und habe mich ganz in seinen Dienst gestellt. Und wenn wir jetzt so im 5. Kapitel des 1. Mosebuches lesen, dann liegen da auch viele Grabsteine. Die Menschen wurden damals ja noch sehr alt. Die Spanne bei den Zahlen lag sehr weit auseinander. Und doch steht bei fast allen immer das Gleiche. Er zeugte, er lebte, er starb. Vers 9 im 5. Kapitel, 1. Buch Mose. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 905 Jahre und starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und sein ganzes Alter war 910 Jahre und starb. Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jerod und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 895 Jahre und starb. Jerod war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 962 Jahre und starb. Wenn du das so liest, dann schaltest du wahrscheinlich schon langsam ab, weil es fast immer das Gleiche ist. Und plötzlich erschrickst du, wenn du die nächsten Verse liest. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Henoch wandelte mit Gott und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er wurde nicht mehr gesehen. Das steht so einfach da. Und dann geht's wie gewohnt weiter. Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte und lebte und starb und so weiter. Aber Henoch wandelte mit Gott. In der Hoffnung für alle heißt es, ein Mann, heißt es, dass er in enger Gemeinschaft mit Gott lebte. Er war also ständig mit Gott unterwegs. Er besprach alles mit ihm. Bei allem, was er tat, war einfach Gott mit dabei. Und eines Tages, vielleicht bei einem Spaziergang, sagte Gott zu ihm: Henoch, heute gehen wir nicht zu dir nach Hause, heute gehen wir zu mir nach Hause. Und scht, war Henoch in der Herrlichkeit. So einfach. Bei der Trauerfeier wurde vielleicht gesagt, viel zu früh und unerwartet ist Henoch von uns gegangen. Beerdigung gab es ja keine, weil es war ja niemand da, den man beerdigen konnte. Wer war dieser Henoch? Wenn er so außergewöhnlich war, warum steht eigentlich so wenig über ihn in der Bibel? Wir wissen gar nichts von ihm, was er für große Taten vollbracht hat, was er für Leistungen vollbracht hat. Aber wisst ihr, es gibt etwas, was Gott noch viel wichtiger ist als unser Einsatz, unsere Leistung. Und das sind wir selber, das ist unser Herz. Gott sucht in erster Linie dich. Du kannst ihn nicht zufriedenstellen, so wie es in anderen Religionen üblich ist, mit Einhaltung von Geboten, Gesetzen, von Feiertagen, von Fastentagen, von Kasteiungen, Entbehrungen. Gott braucht ein Gegenüber. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und nicht mal mit einer langen, stillen Zeit kannst du Gott zufriedenstellen. Es gibt so stille Zeit-Akrobaten, die schaffen es, 3-4 Stunden stille Zeit zu haben, dann gehen sie ihren Weg. Aber Gott möchte den ganzen Tag mit dir gehen, mit dir Gemeinschaft haben. Im 3. Mose 26, Vers 12 sagt Gott: Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und den gleichen Vers wiederholt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, 6, Vers 16. Und er verweist darauf, dass Gott ständig in uns wohnen will. Wie in einem Gebäude, wie in einem Tempel möchte er ständig in uns und um uns sein. Und so einen Menschen, der ständig mit Gott in Verbindung war, der mit ihm wandelte, den fand Gott in Henoch. Aber was heißt das jetzt konkret, mit Gott zu wandeln? Das ist ja ein altes Wort, was die jungen Leute vielleicht gar nicht mehr so verstehen. Deshalb möchte ich einfach mal ein Ehepaar bitten, nach vorne zu wandeln. Vielleicht kann die Waltraud und der Andreas einfach mal nach vorne wandeln. Die haben gestern schon auf dem Watzmann geübt. Wandelt mal einfach. Gut, vielen Dank. War schon sehr anschaulich. Also Sie sind jetzt nicht gerannt, Sie sind nicht geklettert, Sie sind nicht gehopst, Sie sind gewandelt. Und was kennzeichnet diesen gemeinsamen Gang? Ihr habt es vielleicht jetzt ein bisschen beobachtet. Was gehört zu einem Wandel dazu? Kommunikation, ja, was noch? Bitte?
Sie haben sich eingehängt, Nähe oder Handhalten?
Nähe, ja, haben sich eingehängt, die Hand gehalten. Und vielleicht etwas, was man nur indirekt gesehen hat, ich denke, zum Wandeln, gemeinsamen Wandeln gehört auch Vertrauen. Denn der andere, der kann einen ja irgendwo hinführen. Also man muss schon auch Vertrauen haben, dass der andere einfach den richtigen Weg mit mir geht und ja, dass es gut mit mir meint. Beim Wandeln ist man jetzt auch nicht untätig. Aber man hat auch keinen Stress dabei. Oder hattet ihr Stress? Und so ist es bei einem Wandel mit Gott. Er ist gekennzeichnet von Kommunikation, vom Schritt halten, einander festhalten, an der Hand halten und von gegenseitigem Vertrauen. Und ich denke, wer mit Jesus wandelt, der wird auch nicht zu viel tun und wird auch nicht zu wenig tun. Er wird auch vermutlich keinen Burnout bekommen, so wie ich. Aber er wird auch keine Langeweile kennen. Ich möchte einfach mal die einzelnen Punkte, dass wir miteinander durchgehen. Als erstes wurde die Kommunikation genannt. Wir können in Bezug auf Gott, in Bezug auf Jesus auch Gebet dazu sagen. Aber oft verstehen wir unter Gebet so ein einseitiges Zu-Gott-Reden. Dass wir uns vielleicht mal am Morgen oder Abend aufraffen und anfangen, Gott irgendein Sprüchlein zu sagen, was wir so gewohnt sind. Herr, segne diesen Tag, segne meine Eltern und Geschwister und segne die Gemeinde und alle Missionare. Amen. Das ist so ein Kurzgebet, was man vielleicht schon auswendig sagen kann. Manche, die reden schon mehr zu Gott und erzählen ihm auch etwas von ihren Sorgen und Nöten und Plänen, den Ärger, an Sehnsüchten und was sie alles gern hätten. Und dann kommt das Amen und dann geht es auch wieder an die Tagesordnung. Und oft haben wir auch schnell vergessen, was wir Gott gesagt haben. Und dass wir Gott alles sagen, was uns bewegt, ist ja auch gut so. Gott will, dass wir ihm alles sagen und er will auch teilhaben an unserem Ergehen. Aber die Frage ist, darf er auch mir, darf er auch dir etwas sagen? Interessiert dich, wie Gott über alles denkt? Darf Gott auch mal anderer Meinung sein? Darf er uns auch mal unterbrechen in unseren Selbstgesprächen oder vielleicht sogar Selbstmitleid? Wisst ihr, wir sind das, was wir denken, womit wir uns beschäftigen. Und wenn wir Gott nicht in unser Denken hineinlassen und seine Gedanken übernehmen, dann werden wir auch ständig nach unten gezogen von unseren Ängsten, Sorgen, Unzufriedenheit und Selbstmitleid, auch als Christen. Ich habe selbst auch letzte Woche erlebt, als ich an einem Tag innerlich irgendwie richtig gelähmt war, auch durch Ängste, die ich mir gemacht habe vor der Zukunft, vor bestimmten Dingen. Aber dann habe ich mich mal gefragt, muss das eigentlich so sein? Muss ich so denken? Und wer zwingt mich dazu, dass ich mich so nach unten ziehen lasse von meinen eigenen Gedanken? Das ist nicht von Gott. Und dann habe ich mich einfach mal im Namen Jesu auch losgesagt von diesen Gedanken und diesen Ängsten. Und ich habe es wirklich erlebt, dass in mir Friede eingekehrt ist. Und dass ich das sogar auch körperlich einfach gemerkt habe. Gott ist jetzt da, er stärkt mich und er nimmt alles in seine Hand. Henoch war jemand, der auch auf Gott hörte und der Gott zuhörte. Gott konnte ihm Geheimnisse verraten, die weit in der Zukunft lagen. Ich habe da auch eine Stelle entdeckt, die mir eigentlich nie so richtig aufgefallen ist. Im Judasbrief, der ist kurz vor der Offenbarung, ist nur ein Kapitel. Und da steht von Henoch geschrieben. Im Judasbrief, Vers 14. Warte mal. Jakobus, Offenbarung, Judas, Amen. Da heißt es, es hat aber auch von diesen geweissagt, dass hier geht es um gottlose Menschen, gerade in der letzten Zeit, von diesen hat geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels und so weiter. Davon steht gar nichts im Alten Testament. Und hier hat Gott auch dem Judas, der diesen Brief geschrieben hat, gezeigt, Henoch wusste vieles schon. Gott konnte ihm zeigen von Jesus, von der Schar der Gläubigen und dass Jesus einmal wiederkommen wird, um sie zu sich zu nehmen. Also Henoch hat mit Gott geredet, hat auch auf Gott gehört, sonst würde es hier nicht dastehen. Im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus, im Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also Gott will mit uns reden. Er spricht zu uns durch sein Wort. Er spricht zu uns durch unser Gewissen in der Stille, durch eine innere Gewissheit oder Klarheit oder auch durch andere Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben. Und Gott hat uns auch seinen Geist gegeben, der uns auch vieles zeigt und offenbart und klar macht, auch besonders aus der Bibel. Jesus sagt mal im Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, das ich euch gesagt habe. Die Frage ist an uns, wollen wir auf Gott hören, auf Jesus hören, haben ein Ohr für ihn? So wie die Maria, die Schwester von Martha, die auf Jesus hörte, als Jesus zu Besuch war. Die Martha hat sich viel zu schaffen gemacht, aber Maria hat Jesus zugehört und sie, sagt Jesus, hat das gute Teil erwählt. Und nur wer auf Gott hört, wird auch die zweite Voraussetzung erfüllen zu einem Wandel mit Gott. Also das erste war die Kommunikation, das zweite Schritt halten, dranbleiben, an seiner Hand gehen. Und auch das fällt uns im Alltag oft schwer. Manchmal laufen wir Gott voraus und können nicht warten. Wir treffen schnelle Entscheidungen, die wir dann auch wieder bereuen. Wie wir es auch vorhin im Gedicht von der Inge gehört haben, dass wir nicht schauen sollen, dass wir schneller sind als Gott, dass wir der Erste sind, sondern mit Gott Schritt halten. Ein anderes Mal bleiben wir vielleicht irgendwo hängen bei irgendwelchen Sachen, die uns interessieren, die aber Gott nicht so interessieren, und wir verlieren sogar Gott aus den Augen. Oft merken wir das erst, wenn wir auf der Nase liegen. Aber Gott ist treu. Und er streckt uns auch immer wieder seine Hand entgegen. Und das heißt, der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf. Und das dürfen wir auch wissen, dass Jesus uns immer wieder annimmt, wenn wir zu ihm kommen. Wir dürfen hinfallen, aber auch aufstehen und merken dann, wie kleine Kinder, wie schön es bei Gott ist und dass wir wirklich bei ihm geborgen sind. Wisst ihr, das Gehen an seiner Hand ist eine Lebens- und Liebesbeziehung. Die befiehlt uns Gott nicht, sondern zu der dürfen wir uns freiwillig entscheiden. So wie sich zwei Menschen, die heiraten möchten, auch füreinander entscheiden und dem anderen sagen, ja, ich will bei dir bleiben, ich will mich mit dir verloben, ich will dich heiraten. Im Josua 23, Vers 11 sagt Josua mal dem Volk Israel, habt Acht, dass ihr Gott liebt. Zu Abraham sagt Gott zwar einmal, nachdem Abraham seinen eigenen Weg des Unglaubens gegangen war, sagt Gott, wandle vor mir und sei fromm. Das heißt so viel wie, sei gehorsam oder gottesfürchtig. Sowas kann man befehlen. Aber man kann schlecht jemand befehlen, liebe mich. Gott sagt, ich will eine enge, innige Beziehung zu dir haben. Gott will mehr als Gehorsam. Er will unser Herz, er will uns haben. und er bietet uns auch seine Hand an. So heißt es auch in Jesaja 65, im ersten Vers. Im zweiten Teil vom ersten Vers. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Weg, der nicht gut ist. Lass uns mal vorstellen, Gott steht da, er streckt seine Hand aus. Hallo, hier bin ich. Und wir gehen unseren eigenen Weg. Wollen wir an seiner Hand gehen? Wollen wir mit Gott Schritt halten? So wie es auch recht anschaulich beim Volk Israel beschrieben wird in der Wüste, da war die Wolkensäule und die Feuersäule. Feuer in der Nacht und die Wolkensäule am Tag. Und immer wenn die Wolke hochging, dann wusste das Volk Israel, jetzt geht's weiter. Und dann sind sie gegangen. Ich denke, es ist auch ein schönes Bild dafür, wie Gott uns führen möchte. Es gibt Zeiten, da ist mal Pause nötig und dann geht's wieder weiter. Und dann möchte Gott, dass wir auch bestimmte Dinge tun. Ich möchte mal eine ganz provokative Frage stellen. Kann uns Gott eigentlich noch führen, wenn unser Terminkalender von vorne bis hinten voll ist und wir eigentlich gar keine Termine mehr frei haben? Und wenn alles voll ist, sind wir auch bereit, mal was rauszustreichen, wenn Gott sagt, das brauchst du nicht tun, solltest eigentlich das tun. Wir können Gott, wir können Jesus keine größere Freude machen, als ständig mit ihm zu gehen und unter seiner Führung zu stehen. Und letztendlich wird auch nur das unser Leben glücklich machen und zufrieden machen. Wenn wir in der Gewissheit stehen, ja, ich bin unter seiner Führung, ich bin an seiner Hand. Aber es heißt eben auch, dass wir uns nicht gehen lassen, nicht hängen lassen, sondern führen lassen. Wenn wir unser Leben ganz Gott überlassen mit all unseren Schwächen und Fehlern, dann kann er wirklich was draus machen. Noch ein drittes können wir von Henoch lernen, wie wir schon gesagt haben, das ist das Vertrauen. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, im Hebräer 11. Hier steht Henoch unter den sogenannten Glaubenshelden. Hebräer 11, Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Glauben ist, denke ich, ein anderes Wort für Vertrauen. Und der Glaube und das Vertrauen Henochs, das haben Gott und ihn zusammengeschweißt. Und das war in einer Zeit, die der unseren sehr ähnlich ist. Gewalt war dort an der Tagesordnung. Später sagt Gott zu Noah, dem Urenkel Henochs, das Dichten und Trachten der Menschen ist böse. Von Jugend auf. Noah und Henoch waren im Alten Testament die einzigen, von denen es heißt, dass sie mit Gott wandelten. Und eben auch in einer sehr schweren Zeit. Bei Noah ging das Vertrauen so weit, dass er auf Gottes Geheiß hin ein Schiff, eine Arche baute, ungefähr so groß wie ein Fußballplatz, in jahrzehntelanger Arbeit auf trockenem Land, und von ihm heißt es, und damit ehrte er Gott. Ihn hat es nicht gestört, dass ihn die Leute ausgelacht haben wegen seines naiven Glaubens, dass er auf trockenem Land ein Schiff hinstellt. Noch so einen riesigen Kasten. Genauso wenig, wie es William Booth gestört hat, indem er vielleicht schon gehört hat, den Begründer der Heilsarmee. Ich erwähne ihn gerade auch, weil in den letzten Tagen manche Nachrichten über ihn kommen, Idee und so weiter. William Booth hat diese Woche den 100. Todestag gehabt. Er hat sich damals sehr um arme Obdachlose und Prostituierte in London gekümmert. Und sein Motto war, Gott will alles von mir haben und Gott soll alles von mir haben. Und viele fanden so zum Glauben von diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft gestanden sind. Nur war es so, dass die meisten Gemeinden diese Leute nicht aufnehmen wollten. Sie haben nicht so gut reingepasst in die Gemeinde. Und William Booth war gezwungen, auch selber Gemeinden zu gründen. Und heute gibt es 16.000 Gemeinden der Heilsarmee auf der Welt, haben wir vielleicht auch noch nie gehört. Aber ein tiefer Glauben und Vertrauen ist nicht nur besonderen Menschen vorbehalten, wie Henoch, Noah oder William Booth. Vertrauen ist einfach das Ergebnis des Umgangs mit Gott. Und es fängt damit an, dass ein Mensch anfängt, Gott zu suchen. Egal ob fromm oder gottlos, ein Mensch fängt an, Gott zu suchen und nach ihm zu rufen. Und dabei wird er auch sicher nach der Bibel greifen. Und dort sagt Gott in Jeremia 29, Vers 13, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und das Erste, was Gott dann schenkt, ist Vergebung der Sünde und Schuld, weil einfach Sünde und Schuld uns von Gott trennt. Aber dann wartet er darauf, dass wir auch wirklich seine Hand ergreifen und mit ihm durchs Leben gehen. Und nur so ist unser Leben wirklich sinnvoll. Und nur so entspricht unser Leben auch dem Schöpfungsgedanken Gottes. Im Psalm 100, Vers 3 heißt es, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und Jesus drückt es so aus in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so wandelt auch in ihm fest im Glauben. Willst du das heute mit Jesus festmachen? Bist du neu vielleicht oder zum ersten Mal auch wirklich mit ihm wandeln wie Henoch? Oder wie viele andere, die bewusst mit Jesus in ihrem Alltag leben, wie sie an ihm bleiben, mit ihm kommunizieren, ihm folgen und ihm vertrauen. Vielleicht wäre es gut, wenn du einfach nach dem Gottesdienst mal da bleibst und mit deinem Bruder oder einer Schwester zusammen betest und das auch wirklich mit Gott festmachst. Was dann geschieht, liegt in Gottes Hand. Ich bin mir sicher, dass sich was bewegen wird in unserem Leben, in der Gemeinde und auch in unserer Umgebung. Der indische Führer Mahatma Gandhi sagte einmal zu einem Christen, ich mag euren Christus, ich mag nur die Christen nicht. Eure Christen sind ganz anders als euer Christus. Ich denke, es ist eine traurige Feststellung. Aber die Lösung des Problems liegt in unserem Umgang mit Christus. Ein Sprichwort sagt, sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Wenn wir an Jesu Hand gehen und dort bleiben, wird uns das verändern und auch Jesus ähnlicher machen. Denn unser Umgang prägt uns einfach. Ich denke manchmal, wenn ich so eine Dame mit ihrem Hund spazieren gehen sehe. Und wenn so jemand jahrelang mit diesem Hund engstens zusammen ist, irgendwie schauen sich die zwei ähnlich. Aber ich glaube, bei Gott ist es noch viel mehr so. Wenn wir mit Gott Umgang haben, dann werden wir nicht ständig uns irgendwelche Gebote vorhalten müssen, die wir einzuhalten haben. Dann werden wir Gott, werden wir Jesus ähnlicher werden. Das ist einfach so. Und das möchte Gott uns schenken. Jesus möchte uns an die Hand nehmen, mit uns gehen, wie wir es auch im Zeugnis von der Astrid gehört haben. Du bist nicht allein, hat Jesus zu ihr gesagt, auf der großen Reise, wo sie alleine war. Und das gilt auch für unser Leben. Du bist nicht allein. Jesus will dich an der Hand nehmen. Ich möchte zum Schluss noch ein Lied dazu singen mit der Elisabeth und der Johanna. Vielleicht kennen das einiges schon, älteres Lied, an Jesu Hand gehe ich sicher durchs Leben.